Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, haben wir gestern Abend keine Folge hochgeladen. Das liegt daran, dass wir technische Probleme hatten, die wir auch immer noch nicht so richtig in den Griff bekommen haben. Es ist etwas besser, aber wir müssen uns schon jetzt entschuldigen dafür, dass es hin und wieder doch etwas rauscht. Also, wir bitten um Entschuldigung und werden das in der nächsten Aufnahme sicherlich wieder besser hinkriegen. Hoffentlich habt ihr trotzdem viel Spaß mit der Folge. Macht's gut, bis dann.
Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Aus dem Exil-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Die Fortuna hat eine eher suboptimale Woche hinter sich, verkauft sich an die Targobank, verliert drei Innenverteidiger und gibt ein Spiel in der Schlussphase aus der Hand, das man eigentlich mal wieder hätte gewinnen müssen. Dazu gleich auf jeden Fall mehr in der Folge. Ich bin Lukas und ja, über diese suboptimale Woche sprechen mit mir einmal der Jan. Hallo Jan.
Hallo zusammen.
Und der Tim. Hallo Tim.
Einen wunderschönen guten Abend aus Berlin.
Jan, ich glaube, du hast ja irgendwie am Samstag nach dem Spiel geschrieben, dass das Spiel dich gebrochen hätte. Und so ging es mir ehrlicherweise auch. Hast du das mittlerweile wieder ein bisschen weggesteckt oder hängt dir das immer noch so richtig in den Kleidern?
Ich sehe das jetzt hier wie das so häufig als Therapiesitzung. Aber ich habe mir natürlich jetzt gerade noch mal die Highlights angeguckt und die Pressekonferenz vor der Aufnahme, und das war dann wieder so, ja. Wobei man sagen muss natürlich, dass die ARD als Fortuna-feindliches Medium, anders kann man es nicht sagen, fast noch nicht genug herausgearbeitet hat, wie beschissen dieses Spiel am Ende war für die Fortuna. Ja. Man mag da irgendwie, das vielleicht gibt es da eine neutralere Sicht drauf als das, aber nee.
Nee, eigentlich nicht. Kann man, glaube ich, so festhalten. Von daher ist es ja vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir ja, irgendwie uns mit dem Spiel dann irgendwie erst gleich beschäftigen und dann vielleicht mit so einem kleinen Wohlfühlthema sanft in die Folge sliden, damit hier nicht von Anfang an so schlechte Stimmung herrscht. Nämlich, dass heute bekannt geworden ist und ja, da wird dann klar, dass es vielleicht doch gar nicht so ein Wohlfühlthema ist eigentlich. Dass die Fortuna einen Sitz im Aufsichtsrat neu besetzen wird. Und zwar, ja, Lutz Gandrath wird ausscheiden und es wird jemand aus der Targobank seinen Sitz übernehmen. Und ja, das ist ja, glaube ich, eine Entscheidung, die, ohne da jetzt natürlich die Details zu kennen, aber ich glaube, für uns als Fans ist das ja ein ziemlicher Schlag ins Gesicht.
Das war ja schon absehbar, so ganz überraschend kommt es nicht. So ein bisschen rumorte es ja schon in der Hinsicht, dass das so sein würde. Und das ist, und das muss man so sagen, die direkte Konsequenz von Fortuna für alle. Wir haben, als es damals rausgekommen ist mit Fortuna für alle und das vorgestellt worden ist, hatten wir ja auch, ne, dass die Pro- und Kontra-Argumente in diesem Podcast hier hin und her diskutiert, und ein Ding, das dabei aufkommt, war eben, dass natürlich die Fans, indem sie halt nicht mehr für Eintritt bezahlen, wirtschaftlichen Einfluss abgeben und dass die Sponsoren diesen Einfluss dazu gewinnen würden. Nun war natürlich der Gedanke, dass man sich bei den Sponsoren möglichst breit aufstellt, um eben nicht einen oder zwei sehr mächtigen Sponsoren, Unterstützer und Unternehmen das Feld zu überlassen. Und bei dem ganzen Versuchen, Sponsoren zu finden, die Fortuna für Leute unterstützen, wo ja, darüber haben wir ja auch schon gesprochen, darüber haben viele andere auch schon gesprochen, ist jetzt nicht so den Eindruck erweckt, dass die ganzen Vereine da, Unternehmen da Schlange stehen würden, um das zu tun, ist es eben dazu gekommen, dass die Fortuna, was diesen wichtigen Einnahmequell der Sponsoren insgesamt im Verein und eben durch Fortuna für alle nochmal gestärkt, eine gewisse Abhängigkeit hat zu den wenigen, die sie hat und eben da vor allem zu dem stärksten Geldgeber, das ist die Targobank. Und die Targobank weiß das natürlich auch und aus Sicht der Targobank ist das natürlich nur logisch, dass sie halt versucht, in eine Organisation wie die Fortuna reinzukommen und hier Einfluss zu gewinnen, der über den indirekten Einfluss vielleicht, den man ohnehin hat, durch als größter Geldgeber noch hinausgeht. Aus Sicht der Targobank ist es sehr, sehr nachvollziehbar, wenn man die Gelegenheit dazu hat, in so ein Millionenkonstrukt Profifußball Fortuna Düsseldorf zu kommen, dass man das nutzt und dass man da Druck aufbaut, um eben einen dieser nicht über Wahl zu vergebenden Aufsichtsratposten zu erhalten. Und genau das ist jetzt passiert. Und man muss dazu sagen, das ist nicht nur eine Folge von Fortuna für alle, sondern das ist auch ein Machtzuwachs für Alexander Jobst, den Vorstandsvorsitzenden. Weil natürlich auch klar ist, wer der Ansprechpartner für die Targobank in den letzten Jahren war, mit Fortuna für alle und so weiter und so fort. Das ist Alexander Jobst. Und es ist eben nicht sonderlich, es ist ein spekulativ, aber es ist halt auch mit einiger Plausibilität zu vermuten, wer da eben auch mit drauf gedrängt hat, dass die Targobank da reinkommt. Und das ist eben Alexander Jobst, über den man sich ja jeder unserer Zuhörerinnen und Zuhörer schon eine Meinung gebildet hat oder vielleicht auch eine Meinung bilden kann. Und der nicht nur Schlechtes für die Fortuna gemacht hat, sicherlich, aber den dieser Podcast und ich zumindest doch mit einiger Skepsis betrachten, aufgrund seiner Karriere im Fußball, seiner Nähe zu Schalke 04, Tönnies und so weiter und so fort, wo eben der Einfluss und Macht von Sponsoren über Tönnies, Gazprom und so weiter eben an der Tagesordnung war und zum Teil auch noch ist bei Schalke 04. Und dass jemand wie Alexander Jobst jetzt eben noch weitere Macht bei der Fortuna bekommt und noch weiteren Einfluss über diesen Aufsichtsratposten und ein Unternehmen, eine Bank eben noch in den Verein reinkommt, ist ein großes Problem meines Erachtens nach. Das ist eben die Konsequenz aus den beschriebenen Entwicklungen. Und das muss, glaube ich, auch kontrovers diskutiert werden in einer Mitgliederversammlung, die erst im Herbst ist. Bis dahin kann noch ganz viel Wasser den Rhein runterfließen. Da können sich einige Themen neu aufgründen. Das kann man wieder halt nicht so auf dem Schirm haben und so weiter und so fort, dass das passiert ist. Aber das ist ein großes Problem. Das ist ein Riesen. Ich sehe das als ein, also einfach philosophisch schwierig, dass ein Unternehmen quasi einen Aufsichtsratsposten bekommt bei dem e.V. Fortuna. Und ich finde, dass halt in der Konstellation mit dem ohnehin großen Einfluss, den die Targobank über Fortuna für alle hat, mit der Konstellation mit Alexander Jobst, der, wie wir alle auch lesen konnten, sich so schnell wettbewerben kann und wird, wie er halt irgendwo einen netteren Job finden wird, weil der Mann ist halt Fußballkarrierist und Netzwerker und Teil dieses Fußballklüngels und nicht jemand, der primär an Fortuna Düsseldorf denkt. Das heißt nicht, dass er alles nur schlecht macht. Das heißt nicht, dass man nicht Aspekte seiner Arbeit auch gut finden kann und so weiter und so fort. Aber ich glaube, das ist kaum bestreitbar, dass das so ist. Der wollte halt Marketingvorstand von Stuttgart werden und nicht mal Vorstandsvorsitzender. Er wäre halt wieder ins zweite Glied gerutscht, aber es wäre halt die größere Kapelle gewesen, in der er gespielt hätte. Und jetzt habe ich hier lange geredet. Es ist für ein Fortuna Düsseldorf, wie ich es verstehe, als e.V. ein Problem. So. Mir gefällt das überhaupt nicht. Das mögen andere anders sehen. Darüber kann man uns sicherlich Rückmeldung geben oder weiter und West und das vielleicht auch anders gewichten, aber ich finde das ein absolutes Problem.
Ja, volle Zustimmung zu dem, was du gerade gesagt hast. Ich finde es auch absolut fast schon dramatisch, dass das halt eben auch jetzt nicht nur zusätzlich zu der großen Krise auf dem Feld, halt einfach auch neben dem Feld einfach die Krise, in der Verein steckt, einfach ja immer noch, also halt immer noch deutlicher einfach jetzt hervortritt, so, ne, weil ja auch einfach damit nochmal irgendwie klarer wird, so in welche Richtung soll sich Fortuna für alle entwickeln, so, ne? Also Fortuna für alle besteht wirklich nur noch aus dieser kompletten Abhängigkeit von der Targobank. Das ist einfach ein komplett totes Pferd, das du jetzt halt irgendwie nochmal aufzäumst und das halt irgendwie nochmal versuchst weiterzureiten, weil du dieser Idee jetzt halt einfach ausgeliefert bist, weil es halt einfach keine Alternative gibt. Aber eigentlich ist klar, dass das längst gescheitert ist. So, die einzige Möglichkeit, wie man das wahrscheinlich noch umbiegen kann, ist, dass man irgendwie diesen Frühling es schafft, halt drin zu bleiben und dass dann halt irgendwie Sven Mislintat mit all seinen Transfers irgendwie trifft und man deswegen halt irgendwie in die Bundesliga aufsteigt. Das ist, glaube ich, wirklich der einzige, ja, quasi die einzige Exit-Strategie, die es halt irgendwie noch geben kann, um das halt, ja, um das halt irgendwie ohne ein absolutes Desaster zu überstehen. Aber wie realistisch das ist, das wissen wir halt alle. So, es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass das passieren wird.
Ja, also
Und
es
dass du
wird
jetzt einfach als
Desaster, was.
Konsequenz, ne, dass du jetzt einfach dann als Konsequenz dann eben noch diese ganze Macht halt irgendwie abgibst, und die halt eben diesen Konzern in so ein wichtiges Gremium reinholst, ja, das ist echt eine Katastrophe.
Ja, also das mit, wie man aus Fortuna für alle rauskommt, das ist, glaube ich, oder das ist, glaube ich, nochmal eine andere Debatte, ne? Also das tote Pferd, darüber müsste man jetzt nochmal separat diskutieren. Ich glaube halt, man darf nicht eben unterschätzen, man muss immer noch mal sagen, was für ein wichtiges Gremium der Aufsichtsrat ist. Und man kann natürlich sagen, in der Theorie, ja, aber er ist ja nicht der einzige, der Vertreter von der Targobank, der da drin sitzt, sondern sind ja auch andere dabei. Das mag sein, aber ich glaube, jeder, der auch schon mal mit solchen Gremien und Gruppen, auch nur im Ansatz, in irgendeinem Verein oder ich weiß es nicht was, auf Parteiebene zu tun hatte, der weiß auch, dass Gruppen in der Regel dominiert werden können von sehr aktiven Mitgliedern, die eigene Interessen haben und die eine eigene Agenda verfolgen. Das gibt so einer Gruppe immer eine gewisse Macht. Wenn du weißt, was du willst, bist du im Vorteil gegenüber denen, die es nicht unbedingt wissen, die vielleicht irgendwie, ne, keine eigene Agenda verfolgen, sondern den Verein unterstützen wollen und so weiter und so fort. Und jetzt haben wir dann einen Block im Aufsichtsrat, der sehr nah an Jobst ist. Das ist der Aufsichtsratsvorsitzende Borgerding, der ihn verpflichtet hat. Fuchs, der Stellvertreter ist, den würde ich auch eher als klaren Jobst-Menschen ansehen. Und dann gibt es jetzt eben die Person von der Targobank, die da noch drin ist. Und das kann eine Gruppe sehr stark beeinflussen und halt auch eben Entscheidungsfindung, Diskussionen beeinflussen. Wir wissen nicht, wie dort diskutiert wird. Wir wissen nicht, wie kontrovers es ist und was für eine Kultur darin herrscht. Aber aus meiner Erfahrung, jetzt mit fast 40 Jahren, kann ich jetzt sagen, wenn ich weiß, dass es ein Gremium mit so und so vielen Mitgliedern gibt, wo es einen Kern an Leuten gibt, die an einem Strang ziehen, dann hat das eher die Tendenz dazu, dass das für diesen Strang und für diese Gruppe, die da halt an einem Strang zieht, halt ausgeht. Auch wenn sie irgendwie quasi numerisch immer noch in der Minderheit sind, aber allein, dass man da zusammenhält und eine gemeinsame Agenda verfolgt, kann eben so auch so ein Gremium wie den Aufsichtsrat massiv auf deren Seite ziehen. Und das ist etwas, gerade wenn man wie ich oder vielleicht auch wie wir insgesamt Jobst skeptisch sehen, ist das schon auch ein Problem. Das heißt nicht, dass man ihn jetzt irgendwie rausschmeißen muss, aber es wäre gut, dass es einen Aufsichtsrat gibt, der eben kritisch auf gewisse Aspekte schaut, die er tut. Ja, bei DFL-Bewerbungen, wo er sich Liebkind macht bei anderen Leuten, weil er halt auf Kosten von Zweitligisten Sachen verspricht, um gewählt zu werden und so weiter und so fort. Ja, das sind alles Dinge, die man da im Blick haben muss und die es kritisch zu bewerten gilt. Und da braucht es eben auch einen potenten Aufsichtsrat, der das tut. Und da kann man immer die Frage stellen, ob das so ist. Und je mehr man Leute, die in der Nähe von dem Vorstandsvorsitzenden sind, da drin hat, desto schwieriger wird es, dass sie auch ihre Aufsicht wahrnehmen. Okay.
Ja, vor allem, weil es ja auch meistens so ist, dass halt, ja halt die Mitglieder im Aufsichtsrat ja zu einem bestimmten Punkt irgendwie ihre Expertise haben, ne? Also irgendwie, wenn es um sportliche Entscheidungen geht, dann geben am Ende halt die zwei, drei Leute mit der sportlichen Kompetenz halt die Richtung vor. Wenn es halt um finanzielle Dinge gibt, dann eben die mit der Business-Kompetenz und so weiter. Und da halt einfach so einen Platz so zu verschenken an jemanden, der halt offensichtlich nicht das Beste für Fortuna im Blick haben kann, so, ne? Ist ja ganz logisch. Sondern man muss halt einfach hoffen, dass sich halt die Interessen der Targobank und der Fortuna halt überschneiden, aber das werden sie halt nicht. Mhm. So, ne, das ist halt einfach nicht gut. So, das ist wirklich überhaupt nicht gut. Und ja, von daher ist es echt ein schwarzer Tag heute.
Aber das musst du mir jetzt nochmal erklären. Ich muss mich da gar nicht jetzt dumm stellen, sodass die Hörer das erklärt bekommen von dir, sondern ich habe wirklich die Frage, warum sollten sich die Interessen von einem Sponsor, der ja möchte, dass er viel im Fernsehen gezeigt wird, und der Fortuna nicht treffen, in gewisser Hinsicht?
Also ich glaube, gerade bei Fortuna für alle kann man da ja ein Argument finden. Also wir sehen ja gerade, dass Fortuna für alle irgendwie gerade den Balanceakt tanzt, irgendwie noch weitere Spiele rauszugeben, weil man es den Sponsoren versprochen hat, aber jetzt vielleicht nicht die Spiele rauszugeben, die halt am meisten Einnahmen generieren, wie gegen Gelsenkirchen und Hertha BSC, sondern halt Spiele, die man halt den Sponsoren noch verkaufen kann als okay, aber wo man halt nicht so viel auf das Geld verzichten, dass das halt natürlich ein Problem ist, ist schon eine Frage. Und für die Targobank ist das nicht zwingend nachvollziehbar und so weiter. Es ist vielleicht auch nicht die Aufgabe des Aufsichtsrates, das dann zu entscheiden. Das macht halt immer noch dann der Vorstand. Aber es gibt halt einfach informelle Einflüsse und so weiter und so fort. Ich glaube, das Entscheidende ist einfach zu sagen, die Priorität der Person, die da von der Targobank reingesetzt wird, ist immer die Targobank und nicht Fortuna. Und das ist schlecht, wenn du einen Aufsichtsrat hast. Wenn du das schon quasi, das kann immer bei Personen so sein, aber da weiß man es vielleicht nicht von Anfang an. Jetzt ist es ziemlich offensichtlich. Und das sollte eigentlich nicht sein. Und dass da halt auch noch anderer Einfluss und so weiter und so fort neben Entscheidungen, die halt mit Handzeichen fallen oder auch nicht, dass das noch Druck erhöht werden kann, indem halt das Gremium halt gemeinsam diskutiert bei gewissen Themen. Und dann geht es vielleicht nicht mehr nur um die Targobank an sich, sondern einfach um das Konstrukt Targobank, Jobst, Fortuna für alle und so weiter und so fort, wo der Aufsichtsrat eben dann schon auch angehört werden will oder informiert werden will und vielleicht auch Nachfragen hat, um selber Druck auszuüben auf Entscheidungen. Das wird nun schwieriger, glaube ich. Und das ist, glaube ich, etwas, was schwierig ist, wenn man auch sagt, dass ein Vorstandsvorsitzender natürlich gewisse Entscheidungsbefugnisse haben sollte, aber dass der Aufsichtsrat ein Gremium ist, das eben diesen Vorstand auch beaufsichtigt. Und wenn eben in diesem Aufsichtsrat Personen sind, die eben sehr nah an Personen des Vorstands sind, hat man hier halt, glaube ich, ein Problem in der Struktur schon. Das kann, wie Lou das sagt, klappen alles, ne? Aber das kann auch zu Problemen führen. Und dann geht es natürlich auch noch um die grundsätzliche Entscheidung, ob man als Verein, mitgliedergeführter Verein, das überhaupt möchte, dass Firmen, Unternehmen, Sponsoren halt im Aufsichtsrat sitzen. Und meine Meinung dazu, und ich glaube, ich würde jetzt auch mal denken, von uns allen, ist halt nein. Wir wollen halt, dass Leute, die Fortuna führen, beaufsichtigen, die halt vor allem Interesse an Fortuna Düsseldorf haben und damit sind. Und das ist bei Jobst ja schon nicht der Fall. Da kann man halt nur noch sagen, das sind halt auch Posten, die halt von Experten und so weiter und so fort gefüllt werden, diese Manager- und Vorstandsvorsitzende-Posten. Das ist ja bei Mislett halt auch so. Aber der Aufsichtsrat sollte schon irgendwie den e.V. im Blick haben. Als erstes.
Ja, also ich meine, denn das Argument mit den Freigabe von hochklassigeren Spielen von bei Fortuna für alle, das leuchtet mir ein, daran hatte ich jetzt nicht gedacht, aber dass natürlich ein Sponsor auch ein gewisses Mitinteresse hat an
dem Vereins,
dass, ja.
Dass die Targobank das will und dass die halt auch vielleicht auch nicht nur sinistre, dunkle Motive dahinter hat, die vielleicht eben auch, das finde ich nachvollziehbar und das will ich der Targobank auch gar nicht vorwerfen. Das würde ich anstelle der Targobank genau so versuchen. Das Problem ist halt, dass sie damit Erfolg haben, weil es eben eine gewisse Machtkonstellation im Verein gibt und Abhängigkeiten, die durch Fortuna für alle nochmal verschärft sind, als sie es ja ohnehin schon sind. Ne? Also wir müssen ja nicht so tun, als ob potente Sponsoren nicht auch so schon viel Einfluss und Macht in Vereinen hätten, ob das jetzt der Kreisliga-Verein ist, der für einen der vom lokalen Heizungsbauer gesponsert wird oder halt auch nicht und oder halt bei Bundesliga-Vereinen und Zweitliga-Vereinen. Das ist ja eh schon so. Ne?
Und, richtig. Und jetzt sind wir nämlich bei dem Punkt, den ich meine. Also ich finde es auch kacke und ich finde die Nachricht heute auch kacke, aber generell, ob der jetzt jemand im Aufsichtsrat sitzt oder nicht, je weniger doll der Stern Fortuna Düsseldorf am Himmel leuchtet, desto abhängiger wird man ja doch gerade von der Targobank, weil man nicht einfach sagen kann, ja, da sind noch andere Sponsoren, die würden auch uns sponsoren. Also es ist doch einfach auch, dass die sportliche Lage gerade einfach auch nicht gerade Ganze besser macht.
Aber der ganz große Unterschied ist ja auch, dass der Targobank halt ab dem Moment, wo dieser Vertrag oder wo halt Fortuna für alle auch mal vielleicht enden sollte oder könnte, ist denen halt Fortuna Düsseldorf vollkommen egal, ob Fortuna Düsseldorf dann in die dritte Liga absteigt, ob Fortuna insolvent geht. Zumindest dann halt in der Konsequenz irgendwann daraus, so das kann denen halt relativ egal sein. Also gerade in so Situationen, wo es dann vielleicht irgendwie darum geht, irgendwie mal ein Risiko einzugehen, damit das vielleicht doch noch ein Erfolg wirkt, dieses Konstrukt, weiß ich halt nicht, ob man da wirklich halt den langfristigen Erfolg von Fortuna Düsseldorf halt im Blick halten wird. So kann ich mir ehrlicherweise
nicht
vorstellen. Ich fände eh interessant halt zu wissen, was halt mit Fortuna für alle wird, wenn wir jetzt am Ende der Saison wirklich absteigen. So, aber von daher, es kann natürlich nicht sein, dass wir längst ein Drittligist sind, wenn dieser Mann dann halt irgendwie seinen Posten einen antritt im Herbst. Aber ich sehe da wirklich überhaupt nicht, dass da halt irgendwas Gutes draus entstehen kann.
Und vor allem, ich finde die Frage, die Tim gestellt hat, führt halt in die Irre. Denn du hast gesagt, ja, gib doch mal ein Beispiel. Aber selbst wenn wir jetzt hier kein gutes Beispiel finden könnten, dann ist das trotzdem eine valide Frage. Und es ist trotzdem ein Problem, weil die Struktur halt so ist. Also nur weil du halt nicht immer ein konkretes Beispiel nennen kannst, heißt es nicht, dass es nicht doch ein Problem ist. Das heißt nur, dass einem in dem Moment kein konkretes Beispiel einfällt. Und dass es halt aber ein strukturelles Problem ist, dass wenn gewisse Personen halt eng miteinander verbunden sind, dass du gewissen Gruppen und Unternehmen, die halt andere Interessen haben als der e.V. im Zweifel, denen Macht zuzugeben und halt Macht in einem sehr, sehr wichtigen Gremium des Vereins, das ist, glaube ich, schon strukturell ein Problem. Und selbst wenn du jetzt, ich hab das ja auch selber eingeführt mit Fortuna für alle, ne, und den Karten und welche Spiele und so. Selbst wenn wir das mal weglassen würden als konkretes Beispiel, dann gibt es garantiert auch noch ganz viele andere Beispiele, die uns jetzt nur nicht einfallen, die aber halt, wenn wir jetzt sagen, ja, dann fällt uns kein Beispiel mehr dazu ein, dann ist das ja kein großes Problem. Nee, das ist prinzipiell, strukturell, systematisch schon ein Problem. Uns fallen halt nur nicht Beispiele dazu ein. Deshalb, ich glaube, so eine Frage von dir, Tim, gib uns doch mal ein konkretes Beispiel. Das ist vollkommen valide, aber das darf nicht dazu führen, dass Leute sich, die jetzt über Beispiele nachdenken und nicht auf viele Beispiele kommen, sich sagen, dann ist es ja vielleicht kein großes Problem. Nee, das glaube ich nämlich nicht. Sondern die Struktur und das System des Vereins ist dadurch halt einfach geschwächt und die Machtstrukturen halt fallen zugunsten von bestimmten Gruppen und bestimmten Interessen raus. Und das halte ich für grundsätzlich für schwierig.
Ja, du bist halt einfach noch vulnerabler jetzt so. Und
genau.
Wir können ja irgendwie als Fans vor allen Dingen nur auf den sportlichen Bereich schauen und da natürlich auch nicht so viel auf alle Entscheidungen, die da getroffen werden, sondern wir sehen natürlich irgendwie nur das fertige Produkt. Dann letztendlich, aber was wir ja gesehen haben, ist, dass der Aufsichtsrat ja auf jeden Fall auf der sportlichen Seite in den letzten Jahren oft schon nicht gut entschieden und nicht gut zusammengearbeitet hat anscheinend. Und von daher macht es halt einfach wenig Hoffnung, dass das in anderen Bereichen wesentlich besser der Fall ist. Und wie gesagt, du hast dich jetzt halt einfach vulnerabel gemacht, indem du halt einfach einen Platz halt einfach verschenkt hast.
Ja, ich finde es gut, dass wir das mal in der Breite diskutiert haben, aber ich glaube, es ist halt auch, das Timing ist halt auch wieder so geil, ne? Es ist so quasi der maximal längste Zeitraum bis zur nächsten Mitgliederversammlung. Irgendwie verbuddelt im Elend dieses Vereins, ja, in dem sich der Verein gerade befindet. Das ist schon, ich finde es schwierig. Vielleicht gibt es da andere Meinungen zu und vielleicht kann man auch also Tim hat das ja schon angedeutet, Perspektiven sehen, die ich jetzt hier nicht sehe. Ja, kann man uns kontaktieren oder irgendwie anderweitig darüber diskutieren. Also ich glaube, da bleiben wir mal dran. Ja, und auch wenn es einfach von außen total schwierig ist, da reinzugucken. Auch, es ist ja auch richtig eigentlich, dass viele Dinge im Aufsichtsrat bleiben und eben nicht an Medien und so weiter rausgehen. Es ist aber trotzdem schwierig, dann das zu bewerten, was darin passiert und welchen Einfluss das haben kann. Wobei eben die Thesen, die wir hier aufgestellt haben, die finde ich schon valide und plausibel, sagen wir mal so, würde ich jetzt mal. Soweit möchte ich mich doch aus dem Fenster lehnen. Okay, wollen wir uns heute noch weiter aus dem Fenster lehnen und über Darmstadt reden oder sind wir da immer noch zu gebrochen für?
Ja, wir müssen ja. Ja, und das ist ja dann auch ein Thema, das wenig mehr gute Laune versprüht. Und das hatte natürlich dann auch schon viel damit zu tun, wie halt die Gegebenheiten vor dem Spiel waren auf personeller Ebene. Zum einen gab es da die schwere Verletzung von Kenne Schmidt unter der Woche, der sich einen Kreuzbandriss zugezogen hat. Ja, also wirklich richtig, richtig bitter. Saison ist gelaufen. Ja, das ist ja irgendwie schon bitter genug, aber dann irgendwie dazu noch zu einem Zeitpunkt, wo er sich wirklich richtig, richtig gut reingespielt hat, also zu einer richtigen Stütze halt geworden ist. Und ich glaube, dass wir ihm das halt alle richtig gegönnt haben, gerade nach den ganzen Sachen, mit denen er hier nach Düsseldorf gekommen ist, hat er ja irgendwie echt einen ziemlichen Rucksack, glaube ich, dabei und hat das dann aber irgendwie abschütteln können und hat sich hier richtig festgespielt und ja, von daher wirklich umso bitterer für Schmidt halt. Und ja, kann man eben nur hoffen, dass er da möglichst schnell, möglichst gut rauskommt und ja, dann vielleicht zu Beginn der nächsten Saison dann vielleicht schon wieder irgendwann ins Training einsteigen kann. Ja, und dann zusätzlich eben die Situation, dass mehr oder weniger die halbe Mannschaft krank war. Natürlich.
Das nach Karneval, ja, wir hätten das denken können, ne?
Ja, ist auch das, was ich gedacht habe. Vor allem, weil ich eh schon so ein bisschen die Faust in der Tasche hatte, weil ich mich halt wirklich sehr, sehr über diese beiden Unentschieden gegen Karlsruhe und gegen Münster geärgert habe, weil das einfach zwei Spiele waren, die man wirklich hätte gewinnen müssen. Und ja, und dass dann halt irgendwie vorher angekündigt wurde, dass halt nur bei einem Sieg gegen Münster die Mannschaft am Rosenmontag halt feiern darf. Und dann schafft man es halt nicht zu gewinnen und dann bekommt die Mannschaft halt eben doch frei. Da war ich eh schon so ein bisschen wütend. Einfach, weil ich halt dachte, ja, weiß ich nicht, hat man da wirklich irgendwie den Ernst der Lage verstanden? Und ja, und dass dann halt wieder nach die halbe Mannschaft ja, mit Krankheitssymptomen halt irgendwie ausfällt, weil man natürlich dadurch sein Immunsystem halt schwächt. Kann natürlich auch sein, die meisten von denen haben das vielleicht auch einfach dadurch bekommen, dass sie irgendwelche Kita-Kinder haben.
Nein, das ist alles Karneval. Da müssen wir uns hier überhaupt nicht so tun, als ob das irgendwas anderes gewesen ist, sondern das ist einfach Tröpfcheninfektion beim Karneval. Wie in jedem anderen Büro im Rheinland sieht das genauso aus wie bei der Fortuna, nur dass bei der Fortuna es um Abstieg geht und nicht darum, dass du halt dass irgendwer Kaffee nicht gekauft hat, ja, der dran gewesen wäre und jetzt krank ist. So. Naja.
Ja, in so einer normalen Saison gehört das, glaube ich, auch immer ein bisschen dazu, dass du dann halt das Spiel danach halt vielleicht so nicht abschenkst, aber halt vielleicht nicht mit optimalen Voraussetzungen angehst. In der jetzigen Situation von Fortuna ist
das... Also das wäre interessant zu überprüfen. Das wäre interessant zu überprüfen. Die Bilanz bei Spielen nach dem Karnevalswochenende, das ist doch mal eine Aufgabe. Die Statistik hätte ich gerne.
Es gibt eine Sample Size von 3. Mainz 05, Köln und Düsseldorf. Ja. Müssen wir mal schauen.
Wo Mainz,
kann man es ernst nehmen, man weiß es nicht. Ist ja auch kein Karneval, ist ja Fasnacht oder so.
Fasnacht, richtig.
Aber ja gut, jetzt wissen wir, dass alle Karneval gefeiert haben. Schön für euch, dass sie dann... wir kommen da vielleicht auch nochmal drauf zurück, auf diese Erkältung.
Vielleicht.
Also ab der 80. Minute. Aber zumindest ein Großteil, außer halt Kenneth Schmidt, dessen Kreuzbandriss hoffentlich nicht dadurch... Wie soll ich das jetzt sagen? Ist egal. Zustande kam, dass er körperlich lediert war, sondern einfach Pech, was kann immer mal passieren im Laufe einer langen Saison. Aber allen anderen, nun ja, sie konnten ja zumindest auf dem Platz stehen.
Ja, das war aber auch durchaus auf Messerschneide, ne? Genau. Also vor einen Tag vorher wusste man nicht, ob man überhaupt einen Torwart mitnimmt, so ungefähr.
Ansonsten sieht die Aufstellung dann aber wieder so aus, wie man sie quasi erwarten konnte, Fragezeichen.
Jordi Kohn. Von Anfang an statt Darland ist vielleicht eine kleine Überraschung. Aber ansonsten konnte man es so erwarten.
Also ich war schon überrascht, dass Jordi Weiss den Start bekommen hat, aber auch wirklich eine deutliche Ansage an Darland, ne? Also mir ist auch wirklich, als ich dann darüber nachgedacht habe, nochmal klar geworden, das ist halt derjenige, den wir halt geholt haben, um Jamil Sieber zu ersetzen. So, das ist schon auch einfach insgesamt nicht so gut gelaufen bisher, diese Leihe. Und im Laufe des Spiels folgt dann da ja irgendwie auch noch ein weiteres Kapitel. Aber auf jeden Fall irgendwie, ja, das System, in dem man sich jetzt ja schon irgendwie erstmal irgendwie eine Sicherheit geholt hat über die letzten Wochen und von dem man irgendwie ausgehen konnte, dass man da jetzt zumindest in Darmstadt erstmal relativ konkurrenzfähig mit ist. Und das ist dann auch der Fall. Also ich glaube, was man vielleicht noch erwähnen könnte, ist, dass Emma den Vorzug vor Lundahl bekommt. Irgendwie hat er dann irgendwie 2 Spiele mal komplett draußen gesessen, wird dann vor letzter Woche eingewechselt und es sah dann sehr gut aus und bekommt dann jetzt direkt wieder den Start und hat es dann eigentlich auch ganz ordentlich gemacht, würde ich sagen. Und allgemein macht sie Fortuna wirklich auch ziemlich ordentlich, finde ich. Bis sie halt eben dann eigentlich mit der ersten Möglichkeit von Darmstadt halt sofort das Tor kassiert. Aber eigentlich fand ich dieser Auftakt in den ersten 5 Minuten sah irgendwie mutig aus und hat einem dann ja irgendwie auch so einen Vorgeschmack dafür gegeben, wie man halt allgemein dann eben dieses Spiel dann halt auch trotz des Rückstands eben weiter bestreiten wird.
Ja, mutig, ja, man geht früh drauf. Ja,
Tim, bitte. Das ist ganz witzig, dass tatsächlich ich mir nach 6 Minuten das erste Mal nach der Startaufstellung so eine Notiz gemacht habe und allgemein gerade aufschreiben wollte, Fortuna kommt hier gut rein. Und ich schrieb noch so und dann, oh verdammt, wir liegen 1-0 zurück. Also ja, das sah genauso aus, wie es eigentlich über das gesamte Spiel aussah. Also überhaupt gar keinen Unterschied in den Tabellenlage zu erkennen, die ersten 6 Minuten, bis darauf, dass dann Darmstadt mit dem ersten Vorstoß direkt zusticht, so, ne? Und ich meine, das ist ja auch ein ganz schöner Spiegel des Spiels, wie wir am Ende sehen werden.
Ich hatte mir vier Chancen der Fortuna aufgeschrieben, bevor das 1-0 fällt. Es waren jetzt keine hochkarätigen, aber schon irgendwie Gelegenheiten, die überraschend kamen angesichts der Tatsache, dass man hier gegen einen Aufstiegsaspiranten spielte. Ja, und dann geht's aber leider zu schnell für die Fortuna. Hier vermerkt man dann sicherlich auch, dass der ein oder andere, Jordi Weiss zum Beispiel, eben nicht so viel Spielpraxis hatte und der nicht ganz ideal steht bei dem Ball auf Lindberg. Wie heißt der Typ da von
Liedberg.
Liedberg, genau. Der den dann weiterleitet und dann die Flanke rein. Tanaka läuft quasi mit, um seinen Körper in den 16er zu bringen. Er achtet aber nicht darauf, wo der Darmstädter steht. Und so steht dieser halt vollkommen frei zwischen Tanaka und Oberdorf. Ja. Und kann da relativ entspannt einköpfen. Das war dann alles ein bisschen schnell für diese ja schon neu zusammengestellte Hintermannschaft und für den eben nicht wettkampferprobten Jordi de Weis vielleicht im Besonderen, auch wenn er nicht der Einzige ist, der hier zu nennen ist als Problem, aber er hatte schon seine Aktien drin, muss man leider sagen.
Ja, muss man schon sagen. Ich bin mir nicht so sicher, ob jetzt ein Dorland da unbedingt eine bessere Figur gemacht hätte in dem Moment, aber das bleibt das Spekulation. Ich auch nicht. Ja, ganz genau. Und deshalb, wen willst du aufstellen? Ne?
Ja, also.
Ja. Von daher, er ist ja jetzt nicht einer, der quasi da einen Pass in einen offenen Fuß macht und dann klingelt. Also es ist ja jetzt nicht ein absoluter Patzer, aber er hat natürlich seine Aktien drin. In dem Moment hatte ich schon Sorge, dass das jetzt das Spiel in eine Richtung geht, in der ich es leider befürchtet hatte, wer bei Tipkick mal reingeguckt hat. Ansonsten guckt er noch mal rein. Ich sage jetzt hier nicht, was ich getippt hatte. Habe ich gedacht, oha, das werden noch lange 90 Minuten. Aber die Fortuna zeigt sich unbeeindruckt und spielt direkt weiter mit. Das fand ich sehr bemerkenswert. Es kommt dann zu so einem geblockten Ittenabschluss und einer Ecke und die folgende Ecke, die köpft dann ausgerechnet Jordi de Weis oder schultert vielmehr ins Tor. Aber da ist ja auch wirklich weit und breit niemand, Jordi allein im Strafraum, der ihn daran hindern will. Erstmal total schön für Jordi de Weis, aber mit so wenig Gegenwehr, den muss man dann halt auch einfach machen.
Echt eine kuriose Szene, ne? Also genau wie du das ja beschreibst, also im 5-Meter-Raum halt wirklich irgendwie 5 Meter zu allen Seiten irgendwie keinen Gegenspieler zu haben, ist ja irgendwie schon ein Riesen-Fuck-up von Darmstadt. Dazu wird dann eigentlich Eguli auch noch komplett umgerissen. Also ich glaube, wenn Jordi de Weis den nicht trifft, dann gibt es da noch 11 Meter für Fortuna. Und dann hat er, wie du weißt, wirklich Ewigkeiten Zeit, sich auf diesen Ball halt vorzubereiten, weil er wirklich sich halt keinem Gegner zur Wehr setzen muss. Und das ist wahrscheinlich irgendwie auch das, was ihn dann da irgendwie so nervös macht, weswegen er den Ball halt einfach gar nicht richtig trifft und den wirklich nur an die Schulter bekommt. Aber ja, perfekter hätte er ihn halt wirklich nicht setzen können. Und ja, wirklich eine feine Sache, dass er halt dann irgendwie die beim Comeback halt quasi in der Startelf halt dann eben dann auch direkt das Tor macht. Aber die
insgesamt
wert dann ja auch nicht allzu lange.
Genau, aber ich finde halt, man kann ja nochmal die wenigen Minuten, die wir ihn noch besprechen können, schon nochmal sagen, dass wenn man sich überlegt, dass Anfang vor der Entscheidung steht, den Rechtsfuß Dahland, der jetzt auch nicht mit überragenden Leistungen die bisherige Fortuna-Zeit begleitet hat, oder halt den Linksfuß de Weis dahin zu stellen, dann sah man schon in einigen Momenten, was so ein Linksfuß auf der linken Verteidigerposition in der Dreierkette auch für Passmöglichkeiten ins Mittelfeld bietet. Und das würde ich jetzt vermuten, war eben auch einer der Gründe, warum man sich dann für de Weis entschieden hat. Aber wie ihr gesagt habt, das währte nicht allzu lange, weil man kann es eigentlich nicht glauben, bei einem Spieler, der nicht viel Wettkampfhärte hat, der jetzt vielleicht auch nicht irgendwie für Wettkampfhärte immer trainiert hat, dass der sich relativ schnell eine Muskelverletzung zuzieht. Die Fortuna wird medizinisch an diesem Wochenende nach Karneval mit sehr vielen Erkältungen und Grippeinfekten und Muskelverletzungen beim Startelfdebüt nach sehr, sehr langer Zeit nicht, doch wirklich mit allem bedacht, was die Sportmedizin vermutlich als sehr naheliegend im Büchlein stehen hat. Es musste nicht so kommen mit Jordi de Weis, aber dass es so kommt, ist dann halt auch so, ja, natürlich passiert das so irgendwie, klar. Mit dieser Fortuna passiert einfach jetzt alles, was so passieren muss.
Ja, und während er noch draußen behandelt wurde und man überlegte, ob man ihn auswechseln muss oder ob es weitergeht, rutscht er ja auf dem Rasen Muslia auch noch weg und wird auch noch behandelt. Also das schwant mir schon Böses. Also in der ersten Viertelstunde war wirklich alles drin, was in so einem Spiel drin sein kann. Irgendwie, es ging in beide Richtungen. Und dann hat sich zumindest Muslia wieder aufgerappelt und dann ja auch ein sehr gutes Spiel noch abgerissen, während Jordi de Weis ja mit Muskelverletzungen durch Daland ersetzt werden musste.
Was dann folgt, ist halt nach wie vor das knüpft eigentlich an die Phase davor. Ein sehr intensives Spiel, es geht hoch und runter auf beiden Seiten, viel über die Außen, sehr schnell, das Mittelfeld wird von beiden gut überbrückt. Das ist, glaube ich, objektiv einfach ein richtig gutes Fußballspiel zu diesem Zeitpunkt, die nächsten Viertelstunde, wo beide Seiten sich nicht viel geben, wo die Fortuna einem einfach auch mithält, immer wieder selber Akzente setzt. Und ich weiß nicht, ob ihr da jetzt noch was rausnehmen wollt. Es gibt dann aber, glaube ich, schon so dann vor der Halbzeit schon so eine Phase, wo Darmstadt zunächst stärker ist und das auch die nächste Zeit bestimmt für sich. Aber man könnte sagen, okay, das ist jetzt vielleicht schwierig, wenn man in die Halbzeit geht. Ich will es auch noch nicht abschließen, diese Halbzeit, vielleicht habt ihr da was. Aber ich glaube, die letzten 10 Minuten gehören schon eher von Darmstadt, auch wenn es eben noch eine große Chance für Appelkamp gibt, kurz vor der Halbzeit und eben weitere Standardsituationen, die von Itten dann eben in letzter Sekunde vom Darmstädter Torwart übers Tor gehechtet wird. Aber diese Gelegenheiten, die in den Highlights zu sehen ist, sollte meines Erachtens nicht ganz stark darüber hinwegtäuschen, dass eben Darmstadt in einem sonst sehr ausgeglichenen, sehr intensiven und sehr unterhaltsamen Spiel in den letzten Minuten etwas besser war. Und was mich halt so sagte, okay, wie wird es in der zweiten Halbzeit? Und darüber können wir dann gleich reden, warum es in der zweiten Halbzeit eben eigentlich eine Fortuna-Halbzeit wird. Aber vielleicht wollt ihr noch was sagen zu dieser Phase nach.
Ja, allgemein kann man sagen, dass es da einfach ziemlich wild ist. Ne? Also genau wie du sagst, also Darmstadt ist da schon besser. Die haben auch diese Riesenchance für Richter, der da aus einer halbrechten Position ziemlich nah am Tor halt irgendwie einfach verzieht. Aber das war schon wirklich eine Riesenmöglichkeit, um da irgendwie noch in Führung zu gehen. Aber es gibt dann wirklich richtig viel Unruhe, irgendwie Gemecker, gegenseitiges Gehake. Also besonders Richter und Muslia fallen da halt auf. Aber allgemein ist das so ein bisschen der Ton, der da halt irgendwie in dem Spiel gesetzt wird. Und sorgt ja dann irgendwie auch dafür, dass halt ein bisschen lächerlicherweise das Darmstädter Publikum sich da so ein bisschen auf den Schiedsrichter einschießt. Und das hat ja dann vielleicht dann doch zu einem späteren Zeitpunkt der Partie irgendwann nochmal so seinen Effekt, dass halt ständig am Schiedsrichter rumgemäkelt wird von der Tribüne aus. Ich finde aber wirklich, dass man wirklich nochmal, gerade wenn man eben auf die erste Halbzeit schaut, einfach feststellen kann, dass das... Klar, wir werden am Ende nochmal über die letzten 10 Minuten reden und nochmal über die Rosenmontagsnachwehen und so weiter. Aber dass das allgemein vom Fitnesslevel her eine andere Mannschaft ist, die wir auf dem Feld sehen. Und das ist ganz, ganz viel, warum man sich halt eben defensiv so stabilisiert hat, damit zu tun hat, dass man einfach ganz anders in der Lage ist, Wege zu gehen, zu laufen, zu sprinten und halt eben jetzt wirklich in seinem Arsenal halt eben dieses frühe Draufgehen hat so, und das ändert halt ganz, ganz viel, weil das halt eben die Mannschaft aus dieser Passivität halt eben rausholt und das hat einfach defensiv diese Mannschaft auf ein anderes Level gehoben.
Ja, also tatsächlich hast du, Jan, eben eine gute Übersicht über die, wollen wir es nennen, Phasen des Spiels gegeben. Ich fand schon, dass das ein zur Halbzeit eigentlich, also zumindest bis zur 45. Minute vollkommen gerechtfertigtes 1:1 war. Aber dann diese drei Chancen hintereinander, die man da in der Nachspielzeit der ersten Hälfte hat. Ah, ich weiß es nicht. Irgendwie ganz am Ende des Spiels musste ich an diese 3 Minuten nochmal zurückdenken und wie anders dieses Spiel einfach gelaufen wäre, wenn man da mit einem verdammten Halbzeitführung, die jetzt auch nicht unverdient gewesen wäre nach dieser ersten Halbzeit, in die zweite Hälfte gestartet wäre. Es wäre ein ganz anderes Spiel geworden und vielleicht hätte man dann sich auch mal belohnt für eine couragierte Leistung. Eine Sache noch zum Publikum. Also diese ganze Hektik, da hat sich das Publikum natürlich auf den Schiedsrichter eingeschossen, aber eine Zeit lang ja auch auf Muslia, der dann mit Richter zusammen rasselt. Auf der einen Seite mag man es lächerlich finden, weil irgendwie beide da ihre Aktien drin haben. Auf der anderen Seite hab ich mich irgendwie gefreut, weil es war irgendwie so ein regnerischer Nachmittag, schön ein rassiges Spiel in beide Richtungen irgendwie, mit viel Klasse, aber auch viel Kampf. Und dass sich dann das Publikum da am Böllefalltor so auf so einzelne Personen einschießt. Also es war irgendwie eine richtig coole Stimmung. So, ich wäre, glaube ich, ganz gerne da gewesen. War schon cool.
Ich würde auch sagen, das gehört dazu. Und es war halt, das Gute daran ist, es war hitzig, man hat sich halt schön geschubst, es wurde auch mal gut gefoult, aber es hat nicht dazu geführt, dass das Spiel zu fahrig war, sondern es blieb halt einfach ein sehr gutes, unterhaltsames Fußballspiel. Und es war eher Teil der Unterhaltung, muss man sagen, dass da eben dem Schiri, der auch kein leichtes Spiel zu führen hatte in dem Moment, irgendwie doch vielleicht was aus der Hand gleiten konnte. Das war irgendwie, es hatte eher sowas von Portugal gegen Niederlande im besten Sinne, ja, wo man sich hoffte, vielleicht fallen noch 3 Tore und vielleicht gibt es auch noch schöne rote Karten und das ist alles irgendwie gut, glaube ich, gerade für den neutralen Zuschauer, für einen selber jetzt nicht immer zwingend, aber ja, das fand ich nämlich auch, das hat irgendwie, es war eher Teil der Qualität des Spiels und nicht irgendwie ein Gegenargument. Was dann passiert in der Halbzeit, die Fortuna wechselt zum zweiten Mal aus, Lundahl kommt rein, Lenz, der schon etwas pumpte, ging raus, hatte allerdings, das muss man auch sagen, vielleicht also einfach in dieser ersten Halbzeit nicht sonderlich viele Aktien im Spiel, dafür, dass das eben so viel über die ausging, das war dann eher schon so Muslia, der da auf der linken Seite für die Akzente sorgte, nicht unbedingt er, und dann knüpft das Spiel eigentlich da an, wo es in der ersten Halbzeit aufhörte. Nur die Fortuna ist ab diesem Zeitpunkt eigentlich in dieser zweiten Halbzeit die bessere Mannschaft. Bis zur 80. Minute vielleicht. Es will nicht sein, dass Darmstadt nicht auch irgendwie gefährlich wäre, aber man merkte einfach, die Fortuna hat hier eine Vorstellung, wie sie dieses Spiel gewinnen will. Und diese Vorstellung kann sie besser umsetzen als Darmstadt 98. Das heißt nicht, dass nicht sonst irgendwas passieren kann, aber ja.
Ja, du hast schon recht, dass insgesamt das eine Halbzeit war, die an die Fortuna geht, aber die brauchen auch ein bisschen, um quasi diese Spielidee komplett auf den Platz zu bringen. Am Anfang ist schon ausgeglichen, bisschen sogar, dass ich mir mehr Abschlüsse und Chancen von Darmstadt aufgeschrieben haben.
Du hast recht, ich habe mir gesehen, dass die Chance, die ich habe gerade 47., aber es ist die 57. Minute mit Azusi.
Genau, und dann so ab der 60. Minute kriegt die Fortuna quasi das Spiel in den Griff, ohne dass man aber da irgendwie rund um die 60. Minute, nachdem da ein Seitfallzieher des von Schmidt, und zwar nicht einem von unseren Schmitz, der eine ist kaputt, der andere ist ausgeliehen, sondern von Darmstadt, der da dieser Seitfallzieher streicht übers Tor, und tatsächlich auch danach kommt noch eine Darmstadt-Chance, und so ab der 62., 65. Minute übernimmt Fortuna das Spiel und kriegt dann auch in Form von einem Distanzschuss von Muslia, wo man fragt, ist da einfach der Tank alle nach diesem Solo oder will er von dort abschließen oder kann er noch weitergehen? Da kommt ein Distanzschuss von Appelkamp und ab da kommt die Phase, in der sich der Darmstädter Torhüter Schuhen im Prinzip das die Trophäe für den Spieler des Spiels abholt, indem er Darmstadt da wirklich lange Zeit dieses Unentschieden rettet. Ich muss auch sagen, gerade in der 75. Minute, da ist eine super Flanke von Muslia und dann ist da ein eigentlich auch perfekter Kopfball von Itten und Schuhn holt den da irgendwie noch aus dem Eck raus. Ich meine, Florian Kastenmeier ist ohne Probleme, da muss ich nicht alle Zweitligaspiele gesehen haben, wahrscheinlich der stärkste Keeper der zweiten Liga. Aber was der Schuhn an diesem Tag gezeigt hat, das war schon auch richtig stark.
Ja, wobei es jetzt nicht irgendwie eine hundertprozentige nach der anderen gab, sondern aber er war halt da, wenn die Fortuna ihre Chancen eben hatte. Was dann halt natürlich dann die letzten Viertelstunde und das Gegentor einfach so beschissen gemacht hat, war ja, wie das vieles einfach geklappt hat und dass man halt einfach gesehen hat, was der Plan war mit dieser Aufstellung und wie das halt umsetzbar ist. Und man hat aber auch gesehen, warum es eventuell hakt. Diese offensiven Dreier rund um Itten, ja, also Itten quasi als der Abschlussspieler, aber Appelkamp, Muslia und Azusi, der eben immer wieder reinschob und auf rechts gute Laufwege hatte, viel richtig gemacht hat, bis, und das ist das Azusi-Problem, bis er dann in die Nähe des Strafraums kommt, dann wird es halt schwierig. Aber halt, das klappt halt, ne? Also man kriegt Muslia in die Situation, man kriegt halt Azusi in gute Situationen und dann passiert da vielleicht was raus oder er macht halt richtig Unfug und schlägt ihm die Flanke sonst wohin. Appelkamp war ganz stark im Spiel und Tanaka hat eben abgeräumt, so wie man sich das gewünscht hat. Und das war schon etwas, was ich von der Fortuna lange nicht gesehen habe. So ein spielstarkes und gutes Mittelfeld rund um Itten. Und dass Itten halt, dann, wenn er im Strafraum den Ball bekommt, gefährlich ist und das Tor eigentlich machen kann, das hat er halt 9-mal die Saison schon gezeigt, auch wenn halt die Spieler rund um ihn herum nichts geleistet haben. Aber dass halt das geklappt hat, offensiv, was ja immer das große Problem war, seit dem ersten verfickten Spieltag bei der Fortuna, das ist schon etwas, was richtig gut zu sehen war in dieser Phase bis zur 80. Und man ist hoch drauf gegangen. Es sind immer drei angelaufen, die Darmstädter. Und es hat halt die Darmstädter auch in Probleme gebracht. Ne? Es war nicht so, dass es so leicht war, dann das Anlaufen, das Pressing der Fortuna zu umspielen, sondern es war halt schwierig für Darmstadt. Und das ist alles sehr, sehr gut, muss man sagen. Ja. Und du hast es richtig gesagt, es kommt die Chancen, man denkt einfach, okay, der Ball will einfach nicht reinfallen, Schuhen hat den Ball. Und dann gibt's eine Gelegenheit, ich weiß nicht, ob der Lou dann auf die Phase vorher noch eingehen will, aber es gibt so eine Situation, es war rund um die 80. vielleicht ein bisschen vor, ein bisschen danach, wo eben nicht mehr drei angelaufen sind vorne, sondern nur noch Itten. Und das war der Moment, wo ich dachte, Scheiße. Die sind durch. Ja. Da verändert sich gerade was im Spiel. Das wird jetzt noch richtig, richtig schwierig. Und das passierte dann auch.
Ich möchte nochmal statistisch unterstützen, dass du gesagt hast, dass es halt so funktioniert hat, dass die Spieler rund um Itten auch gut im Spiel eingebunden waren und dadurch zu Abschlüssen gekommen sind, unterstreicht halt auch nochmal, dass man, da ist natürlich dieser eine Torabschluss von Jordi De Weijs, der dann auch zum Tor geführt hat, drin, dass bei den 18 Abschlüssen aufs Tor, 18 Abschlüssen, davon gingen 9 aufs Tor, hat man halt an dem Tag halt 8 unterschiedliche Spieler, die sich dafür verantwortlich fühlen und das ist schon auch etwas, was man nicht immer so gehabt hat. Also es war jetzt, die größte Chance ist natürlich wieder von Itten, Aber ich würde sagen, die am Ende der ersten Halbzeit von Shinta Appelkamp ist genauso groß. Das, ja. Von daher, man war nicht so eindimensional, wie man das manchmal in den letzten Wochen war an dem Tag. Und das war schon eigentlich schön zu sehen. Leider hat man dann trotzdem nur einmal getroffen.
Ich meine, selbst Azusi, den ich jetzt, und ich glaube, das haben viele auch kritisieren, weil er halt dann rund um den Strafraum auch viele Dinge nicht so gut macht, hat 5 Torschussvorlagen. Das ist einfach ein objektiv guter Wert. Er hätte halt noch mehr haben können. Das ist das Traurige daran, wenn er halt 5 Sachen anders gemacht hätte. Aber auch das ist erstmal gut. Ja, du willst den Spieler in die Situation bringen, wo er das machen kann. Und dann musst du hoffen, dass er es halt kann. So, ja.
Und jetzt vielleicht noch eine Sache, was mir gar nicht so klar war, obwohl die Gegnervorschau, vielleicht habe ich letzte Woche auch nicht genau genug zugehört, hat natürlich super und super passend war für Darmstadt, was man im Spiel gesehen hat. Die haben ja bisher dieses Jahr zu Hause am Böllefall-Tor noch nicht verloren. Und man hatte sie am Rande einer Niederlage. Vielleicht war es noch nicht der beste Tag von Darmstadt, aber dass dann das alles mal nicht zusammenkommt und man am Ende dieses Spiel dann doch verliert, das passt einfach wie die Faust aufs Auge zu dieser Saison.
Ja, das ist halt genau der Punkt, ne? Darmstadt hat jetzt halt gerade eine Phase, wo es bei denen halt nicht gut läuft, aber da spielen die dann halt trotzdem irgendwie in Braunschweig unentschieden, weil halt dieser Magica halt irgendwie 2 Tore macht als Innenverteidiger und gewinnen dann zu Hause so ein Spiel halt trotzdem. Und ich glaube, wir Fortuna haben halt gerade eine gute Phase, ne? Wo es halt gut läuft. Und das ist eigentlich die ganz große Sorge, die ich habe. Da können wir vielleicht nach dem Spiel gleich noch ein bisschen länger drüber reden, was das eigentlich jetzt bedeutet, dass wir da jetzt so wenig Punkte mitgenommen haben. Aber der Punkt, auf den es dann halt eben ankommt, ist, dass auch wenn es wirklich ein großer Schritt nach vorne ist, sowohl gegen den Ball, aber eben auch mit dem Ball, dass man eben so viele verschiedene Spieler in gute Abschlusssituationen bringt, weil so es kann nur so funktionieren. Ne? Also diese Abhängigkeit von Itten muss halt aufhören und diese generelle Harmlosigkeit muss halt einfach aufhören. So, ne? Es muss halt irgendwie mehr Gefährlichkeit erzeugt werden und wir sehen natürlich auch, es gibt keine offensiven Flügelspieler, die wir haben, die das halt ausstrahlen können. Dann muss man das irgendwie versuchen zu kaschieren und das war jetzt halt wie mein Schritt in die Richtung, wo man halt sehen könnte, okay, vielleicht kann das halt so gehen. So, und das ist erstmal gut, aber man verliert halt dieses Spiel natürlich dann trotzdem wieder, weil ja, es gibt genau diesen Punkt, den Jan halt angesprochen hat, den wir, glaube ich, alle auch so ein bisschen mitbekommen haben, die wir das Spiel gesehen haben, wo halt klar wird, okay, so die Luft ist jetzt langsam raus. Das kann man jetzt natürlich, wie wir das jetzt auch schon gemacht haben, natürlich sehr populistisch mit dem Rosenmontag begründen. Man kann es aber natürlich auch einfach damit begründen, dass man da halt einfach sehr, sehr viel investiert hat. Wird am Ende des Spiels halt auf jeden Fall auch mehr, über 1 Kilometer mehr gelaufen haben als die Darmstädter. Und und ich glaube, auch wenn die Mannschaft natürlich jetzt in der Fitness einen großen Schritt nach vorne gemacht hat, ist sie vielleicht einfach noch nicht so weit, dass sie das halt wirklich über 90 Minuten durchziehen kann. Und und das sieht man dann halt einfach, ne? Also die letzten 10 Minuten hat dann wirklich Darmstadt die Oberhand und und man merkt halt, okay, das geht jetzt hier wirklich in eine ganz, ganz falsche Richtung. Und was man aber eben auch realisiert, ist, dass dass halt der Trainer das mit Sicherheit auch mitbekommen wird, aber er eigentlich keine Möglichkeiten hat oder keine Möglichkeiten sieht zu wechseln. Ne? Also ich glaube, die beiden Wechsel, die bis zu dem Zeitpunkt stattgefunden haben, bis zur 80. Minute, sind halt halt verletzungsbedingte oder fitnessbedingte Wechsel. Also ne, Lenz muss halt zur Halbzeit gehen, weil er wahrscheinlich einfach noch die Nachwehen der Krankheiten fühlt. Und Daland ist halt eben für De Weijs eingewechselt worden, weil der sich verletzt hat. Das heißt, es gibt noch keinerlei Hilfe, die wirklich das Spiel verändern soll, wo man halt eben nochmal irgendwie was, wo man wirklich irgendwie denkt, wo man noch eine Idee hat auf der Trainerbank, wo man sagt, komm, wir versuchen jetzt das oder wir versuchen jetzt dies und es bleibt halt auch bei den beiden Wechseln, die dann noch kommen, so, weil man nutzt halt wieder mal nicht alle 5 Wechsel aus, das ist jetzt schon sehr, sehr häufig der Fall gewesen, auch dass man eben sehr, sehr spät erst wechselt und dass du halt dann eben in der 82. halt so Tieres für Tanaka bringst, das ist halt ein Wechsel, den du nur machst, weil Tanaka nicht mehr kann. So, den Wechsel willst du nicht machen. So, da bist du automatisch halt ein Riesenstück schlechter, ist klar. Und natürlich ist es dann irgendwie nett, dass halt Paulina dann irgendwie sein Debüt feiert, aber da steht es dann ja irgendwie auch schon 2-1 für Darmstadt in der 90. Minute. Das ist ja dann mehr so ein Verzweiflungswechsel, aber da geht es ja auch nicht mehr darum, noch irgendwas zu kreieren, sondern da bringst du halt einfach noch den Offensivspieler, dem du halt irgendwie am meisten zutraust, den du halt noch auf der Bank hast. Und das heißt halt eben, dass halt Rasmussen und Zeller halt eben noch auf der Bank sitzen bleiben. Das ist auch einfach sehr deutlich.
Ja, also ich würde halt sagen, man kann natürlich irgendwie als Punkt nennen, warum bringt er ab einem gewissen Zeitpunkt, wo er merkt, dass die Fortuna sich zurückgezogen hat, nicht Rasmussen noch als irgendeine Waffe, die man halt noch schicken kann, wenn man den Ball hat, und dann haut man ihn nach vorne und Rasmussen muss halt erlaufen. Gleichzeitig siehst du aber halt die Mannschaft, die halt die steht halt 1-1, ne? Der Punkt hätte der Fortuna eben an diesem Wochenende sehr, sehr gut getan. Auch wenn er vielleicht 2 Punkte zu wenig war, es ist halt immer noch der Punkt. Und dann weißt du als Markus Anfang mittlerweile auch, dass ein Rasmussen defensiv nicht immer zu verlässlich ist. Und deshalb bringst du ihn, glaube ich, nicht. Weil du sagst, ich brauche jetzt aber halt 11 Spieler auf dem Platz, die halt verteidigen. Und das Problem ist aber, dass viele von den 11 Spielern nicht mehr können, dass Darmstadt halt die längere Luft hat und das dann halt auch nutzt. Aber ich kann nachvollziehen, warum man es. Also auf dem Papier würde ich sagen, man bringt einen Rasmussen für halt, ne, die Bälle, die man da hinten rausschlägt, und dann soll er halt gucken, weil man eben tiefer steht und so weiter und so fort. Aber ich kann auch den Gedankengang nachvollziehen, dass du halt sagst, ja, aber wird der jetzt jeden, auch wenn er eigentlich könnte, Lauf machen, den er nicht, den er zwar drin hat, von der muskulären Kapazität, von der Kondition, die er aber einfach nicht macht, weil er Christian Rasmussen ist, oder lässt sich halt einen Spieler drin, der vielleicht den Sprint nur halb macht, weil er nicht mehr kann, aber er macht den Sprint wenigstens halb.
Es ist halt ein
So.
Dilemma und
Ja.
ich bin mir sicher, dass Markus Anfang genau diese Gedanken gehabt hat und sich dann halt eben so entschieden hat. Und ich glaube, ich hätte mich genauso entschieden wie Markus Anfang zu dem Zeitpunkt. Von daher habe ich da wirklich volles Verständnis für, aber das ist halt dramatisch so, ne? Also, dass es einfach so wenig Alternativen und Möglichkeiten gibt, um halt eben da noch was zu tun, das ist echt, das ist halt nicht gut. So. Und gerade dann auch die Art und Weise, wie das Tor fällt, dann in der 89. Minute, da siehst du es ja auch ganz deutlich, ne? Dass da halt einfach nicht mehr eine wirklich klare Zuordnung stattfindet und dass dann da halt irgendwie am Ende Azubi halt gegen Magyar steht, so, das ist ja auch nicht optimal. So. Und auch gerade bei Azubi, finde ich, merkst du das aber dann in der Situation auch nochmal zusätzlich. Also der ist da ja eh schon unterlegen, einfach durch die körperliche Statur. Aber dass der auch nicht mehr komplett bei 100% halt eben ist in der Konzentration zu dem Zeitpunkt. So, das siehst du halt und das hast du einfach der ganzen Mannschaft so angesehen und von daher kannst du dich dann halt eben auch nicht wirklich beschweren, dass du das dann halt am Ende noch verlierst.
Ja, worüber du dich aber schon beschweren kannst, ist halt in die Regelmäßigkeit, in der man halt einfach nicht effizient genug ist. Also ich glaube, da ist auch einfach mittlerweile ein guter Schuss Verzweiflung bei Anfang, wenn man die Pressekonferenz nach dem Spiel gesehen hat. Das war schon so zwischen Wut und Verzweiflung, was
Ja,
man
aber das
da
ist, glaube ich,
hören konnte.
dieses mit der, ich verstehe das, dass er das sagt. Und das ist halt auch gerade in seiner Amtszeit, die jetzt auch schon relativ lang ist, sicherlich etwas, was sich halt auch verstärkt hat, die mangelnde Effizienz, weil halt, ne, Expected Goals Werte sind höher gegangen und auch deutlich höher gegangen in den letzten Phasen. Aber auf Gesamtsaison gesehen ist die Fortuna gnadenlos effizient, weil das halt Itten 9 Tore hat, das weiß ich immer noch nicht, wie das zustande gekommen ist, weil er spielt hat man mit sie nicht, sondern die hat er halt Itten gemacht. So, ne? Also es ist schon.
Ja.
Bei dem Spiel würde ich
Ich
sagen,
muss
klar.
da, also wenn man sich die Statistiken anguckt, ist die Fortuna halt eine ineffiziente Mannschaft, ne? Also das ist schon ganz klar eine der Schwächen, dass die halt einfach zu wenig von ihren Toren machen. Also zu wenig Tore aus ihren Möglichkeiten machen. Das ist schon wahr.
Ja, das
Oh,
sind die Leute, die
genau.
neben Eden halt die Tore nicht machen. Ne? Dass Eden vielleicht mal bei dem Spiel das nicht trifft, das ist halt mal so.
So ist es.
Es kann aber jemand anders mal sein, der da
Ja,
die Bude
Schinter,
macht.
leider. Also, das war
Schinter,
die größte.
Muslia. Ne? Also es gibt ja wirklich keinen, der in der Lage ist, ein Tor zu schießen, auch wenn sein Leben davon abhängt. Es gibt wirklich niemanden in diesem Kader, niemanden.
Ja, gut, das haben wir noch nicht ausprobiert mit dem Leben davon abhängig machen. Das ist dann Taktik, die auf die Markus Anfang vielleicht am Ende zurückgreift. Na gut, das war jetzt ein bisschen sehr düster, aber ja. Also wir brauchen noch nicht über dieses 2 zu 1 sprechen, von dem jeder wusste, ab einem gewissen Zeitpunkt, dass es fallen würde. Es gab eine Phase so um die 70., 75. rum, wo man noch dachte, das fällt einfach durch Dummheit. Aber durch diese letzte Phase ab der 80. Minute war es einfach der Druck, den Darmstadt halt hatte, und dann machen sie halt die Ecke rein. Natürlich. Ihr habt es schon beschrieben. Also sie ist da halt eben wahrscheinlich auch durch Fitnesssachen nicht mehr ganz konzentriert und hat halt den Nachteil eh gegen den starken Magnitzer. Ja, dann steht 2-1 und das hat schon sehr weh getan, muss ich sagen. Das war schon
Das war hart. Und dann als kleine Kirsche obendrauf gibt es noch
ja,
einen
das Stor.
kleinen frustrierten Ballwerfer von Daland, die man gerne auch mit einer gelben Karte nur bestrafen kann. Doch der
Alter.
Schiedsrichter hat sich vielleicht an seine drei gelben Karten, die er innerhalb von 60 Sekunden in der ersten Halbzeit an zwei Spieler und den Trainer von Darmstadt verteilt hatte, wodurch zur Halbzeit er zum angefeindeten Menschen auf dem Platz so ein bisschen von, also ja, es war ja eigentlich, ne, es war nicht so hart, wie es sich jetzt anhört. Also es waren einfach ein paar Heuzerrufe, da freut man sich immer, wenn man weiß, womit der Herr Heuzer verbunden ist. Und vielleicht hat sich der Schiedsrichter daran erinnert und hat dann einfach statt der gelben Karte die rote Karte gegen Daland gezogen, womit jetzt das Abwehrpuzzle im nächsten Spiel auf jeden Fall noch ein kleines Stückchen schwieriger wird. Und ich glaube, es gibt da keine zwei Meinungen. Das war eine überzogene rote Karte, die sich mit Sicherheit durch diese erste Halbzeit in der Linie erklären lässt.
Ja, und das, da
Was
muss
mich
man halt
natürlich
sagen,
richtig ärgert, ist, dass
ja.
ja eigentlich in diesem Zweikampf Dalans Gegenspieler Korridor, als halt der Ball schon im Aus ist, ja einfach nochmal so einen kleinen Tritt nach den Beinen von Daland macht. So, und da will er auf jeden Fall nicht den Ball treffen. Das ist auch nicht brutal, das ist nicht fies, aber das ist auf jeden Fall für mich die größere Unsportlichkeit. Also da würde ich jetzt auch nicht rot sehen wollen, aber ich finde, wenn du für eine von diesen beiden Aktionen halt rot gibst, dann ist es halt dieser Tritt von Korridor. Und deswegen regt sich halt Daland ja auch so auf. Also natürlich ist er halt hochgradig gefrustet, das ist der Hauptgrund. Aber halt, da halt irgendwie nochmal nach so einem Bein einfach zu treten, auch wenn du halt den Ball gar nicht mehr erreichen kannst, so, das ist einfach nur, ja, weil ich, das ist halt schon eine kleine Unsportlichkeit. Wie gesagt, das reicht nicht für Rot, aber dass dann halt Daland ihm dann halt einmal noch den Ball zeigt und dafür dann halt Rot bekommt, das ist echt nicht in Ordnung. Da hätte ich mir auch gewünscht, dass da der VAR nochmal eingreift. Das wäre schon okay gewesen.
Das frage ich mich eh, aber es ist dann halt so, es ist keine klare Fehlentscheidung. Es ist halt, also ja, das glaube halt, der Schiri sieht das nicht, das erste Ding, ne, von dem Darmstädter, und das von Daland ist halt das klarere, sichtbare. Aber jetzt mal ohne Scheiß. Es ist klar, es ist auch für den Schiedsrichter die 90. Minute plus. Der hat auch schon seine Kilometer gelaufen. Ich will das auch nicht. Es war ein schwieriges, bestimmt ein sehr, sehr anstrengendes Spiel für den Schiedsrichter. Will ich nicht in Abrede stellen. Aber du bereitest dich doch auf Gegner vor. Und du weißt doch als Schiedsrichter, in was für einer Situation die Fortuna ist. Und du weißt doch, was du damit machst, wenn du halt einem Innenverteidiger der Fortuna eine rote Karte gibst. Das kannst du mir nicht erzählen, dass der das nicht weiß. Und das ist halt einfach Fingerspitzengefühl und so, ne? Und wenn man sich dann halt zurückerinnert, für was halt Spieler halt irgendwie gar nichts gesehen haben in solchen Spielen gegen Fortuna und keine Ahnung was, es ist einfach so, leck mich am Arsch. Lass es doch einfach, gib ihm gelb. Und wenn er dann noch was macht, wenn er noch klatscht oder so, dann gib ihm gelb-rot, okay.
Vor allem, ich weiß nicht, es ist jetzt auch schon der vierte Platzverweis von Fortuna in dieser Saison. Und also mindestens drei waren halt schon ziemlich soft, ne? Also ich glaube, der Oberdorf-Platzverweis am ersten Spieltag war ja einfach eine absolute Frechheit. Dieser zweite Oberdorf-Platzverweis, das Gelb-Rot gegen Schalke, war ja auch irgendwie schon schwierig. Ich glaube, bei Egoli jetzt in Hannover war es, glaube ich, okay. Da weiß ich nicht mehr, was mit der ersten gelben Karte war, ehrlicherweise. Die zweite ging da auf jeden Fall in Ordnung. Aber das jetzt halt auch schon wieder, das ist schon, also finde ich wirklich, wirklich hart diese Saison, gerade weil ja sehr, sehr häufig irgendwie ja eine sehr, sehr harte Linie gegen Fortuna gepfiffen wird, einfach. Wie das halt so ist in so Saisons, wo man dann am Ende irgendwie unerwarteterweise unten drin hängt. Und
Genau, und darüber können wir ja jetzt vielleicht nochmal reden. Ich glaube, man kann sagen, wir haben ja auch das viele Gute, was man gesehen hat, bewertet. Und von den Darmstädter Journalisten bei der Pressekonferenz, die die Fragen an Markus Anfang stellten, ging das ja alles so in die Richtung, ob man nicht doch was Positives daraus ziehen kann. Und Markus Anfang hat es mittlerweile so ein bisschen auch von sich gewiesen, weil es halt einfach, ne? Und man muss halt sagen, wir haben jetzt Ende Februar, die Zeit läuft einem so ein bisschen weg. Also man ist nicht auf dem Abstiegsplatz, ja, aber man ist halt ungünstig nah dran und man ist in der Phase einfach, wo es ab einem gewissen Punkt war, egal ist, ob du jetzt irgendwie was Positives aus so einem Spiel rausnehmen kannst, es ist halt wichtig, dass du mindestens einen Punkt mitnimmst, wenn du so spielst wie die Fortuna gegen Darmstadt, und das hat sie halt nicht. Mein Blick geht auf die Tordifferenz, die mir am meisten, also neben dem, gibt mir einfach so gnadenlos Sorgen bereitet, ja, weil das ist halt einfach, da hat die Fortuna die schlechteste Tordifferenz, die führt, und das kann die halt am Ende nochmal richtig erwischen. Deswegen, wenn das so weitergeht mit diesem Gleichschritt und diesem Schneckenrennen da unten.
Und du hast ja auch gar nicht die Möglichkeit halt, diese Tordifferenz halt auch irgendwie nochmal zum Positiven irgendwie zu drehen, dadurch, dass du vielleicht mal irgendwie ein, zwei Spiele mal ein bisschen höher gewinnst oder so, ne? Also das ist ja wirklich völlig ausgeschlossen. Ne? Also das kommt ja dann halt irgendwie auch noch dazu, dass du ja wirklich so dermaßen harmlos bist. Du hast halt immer noch mit großem Abstand die schwächste Offensive der Liga. Und es gibt halt eben auch nur ein Team in der ganzen zweiten Liga, das halt noch nie drei Tore geschossen hat. Und es gibt auch nur ein Team in der ganzen zweiten Liga, das halt auch noch nie mit mehr als einem Tor Abstand gewonnen hat. So, und das ist alles jeweils die Fortuna. So, und das sind halt Werte, das darf halt nicht sein und das kann halt nicht sein. Aber ich glaube, daran musst du halt irgendwie drehen, weil du musst halt eben auch mal einen Gegner offensiv besiegen können und das können die halt nicht. Und solange wie du das halt nicht in den Griff bekommst, wirst du da unten halt eben auch nicht rauskommen. Und auch wenn es jetzt irgendwie vom Tabellenplatz her irgendwie ganz ordentlich aussieht gerade, so du bist halt 3 Punkte vor Platz 18 und wenn ich mir jetzt halt die nächsten Spiele angucke, also jetzt auch mal nur die nächsten beiden, spielst jetzt halt gegen Bochum, die einfach jedes Spiel unentschieden spielen und dann spielst du halt auswärts bei Nürnberg, die gerade richtig Feuer fangen und Auswärtsspiele gewinnst du halt eh nicht. Das heißt, wenn man da jetzt mal positiv, konservativ mit einem Punkt plant, dann machen wir da jetzt irgendwie auch keinen großen Schritt raus in den nächsten Wochen und dann hängst du da irgendwann wieder richtig unten tief in der Scheiße drin. Du hast jetzt halt ein richtiges Problem in der Abwehr. Wenn da halt nochmal ein, zwei Verletzungen dazukommen, dann guckst du da aber so dermaßen dumm aus der Wäsche. Und ich habe das da eben schon angedeutet. Ich glaube, dass die Fortuna jetzt gerade wirklich in der guten Phase gewesen ist, über die letzten Wochen, wo sie wirklich gut gespielt hat, wo sie eigentlich fast in jedem Spiel die bessere Mannschaft gewesen ist. Aber jetzt wird halt irgendwann auch wieder eine Delle kommen durch die Verletzungen, einfach dadurch, dass man vielleicht auch so ein, ja, dass einfach generell immer mal wieder nach einer guten Phase halt irgendwie auch eine schwächere Phase kommt und ja, weil es vielleicht auch einfach jetzt langsam verzweifeln wird, so dass du einfach siehst, ey, egal was wir tun, so es fallen am Ende halt keine oder einfach nicht genug Punkte runter. Und wenn es da jetzt wirklich so von der Form halt vielleicht irgendwann die nächsten Wochen nochmal nach unten geht oder wie gesagt eben Verletzungen dazukommen, dann sieht das hier ganz, ganz schnell, aber ganz zappenduster aus.
Ja, möglich. Das ist eine Rede, wie wir sie von Lou kennen. Es könnte ja auch andersrum laufen. Also ich will jetzt einfach mal das Positivszenario, auch wenn ich nicht dran glaube, trotzdem nochmal aufmalen. Ich finde gegen Darmstadt gerade dadurch, dass es nicht nur ein entweder Itten macht uns zwei Tore oder wir gewinnen nicht, ein sehr gemischt das Spiel war, mit unterschiedlichen Abschlüssen. Lasusi, Shinta, Itten. Könnte es ja jetzt auch mal sein, dass das jetzt auch mal klappt. Also mal ganz ehrlich, man hatte genug große Chancen, um mindestens das zweite, vielleicht sogar das erste Mal das dritte Tor am Wochenende zu machen. Und man spielt jetzt zu Hause und nicht auswärts. Man hat gegen einen eigentlich ziemlich überragenden Heimtabellenführer gespielt. Also die sind eigentlich in ihrem Stadion eine Macht gewesen. Man hat eigentlich keinen Unterschied gesehen. Und irgendwann fällt dann vielleicht auch das Glück mal auf die andere Seite. Ich würde mal sagen, könnte doch auch gegen Bochum passieren. Warum denn nicht? Also ich meine, was spricht da gerade dagegen? Es ist natürlich super frustrierend gerade, was in den letzten drei Spielen passiert ist, weil man in den letzten drei Spielen deutlich mehr Punkte hätte einsammeln können. Aber what the fuck, dann fangen wir halt am Freitag damit an.
So. Ja, dann also einer würde ich es als Übergang.
Ich ja schon sehen würde, wäre, dass es ungefähr elf Spieler hat, denen man vertraut, und da ist jetzt mit Kenny Schmidt einer weniger dabei. Aber ja, also du kannst ja einfach überhaupt nichts von der Bank bringen. Aber vielleicht wird sich das ja auch irgendwie in Zukunft ändern, aber das ist jetzt ein bisschen so ausschaut, als wäre halt für die nächsten Wochen vielleicht Sima Suso auf der linken Innenverteidigerposition unersetzlich, obwohl er halt einfach zwei andere Positionen hat, wo er, glaube ich, eigentlich noch besser ist. Und als wären wir jetzt irgendwie relativ abhängig davon, dass irgendwie Jordi Device und Moritz Heyer halt irgendwie noch ihre Leistung halt irgendwie zeigen. Das ist auf jeden Fall alles nicht so
wie... Ich glaube, Jordi Device macht erstmal keine so eine Leistung.
Lou, das ist schon richtig, aber Sima Suso hat an dieser eigentlich ziemlich guten Offensivperformance vom Wochenende keine Aktien dran gehabt. Der kann dann auch auf der Innenverteidigerposition da hinten spielen, weil der hat am Wochenende gar keinen Platzzeit gesehen.
Ja,
hat
sich ja irgendwann auch nochmal weitere Spieler verletzen und es kommen dann...
Warum? Wir haben doch jetzt gerade genug Verletzte. Warum sollen wir nicht verletzungsfrei bis zum Ende der Saison durchgehen? Ich weiß, ja, also das ist...
Das würde ich mir nicht mal erlauben zu denken. Ich finde es absolut Wahnsinn. Okay.
Das ist jetzt hier auch alles ein bisschen hypothetisch, aber ich glaube, wir haben so das Feld abgesteckt.
Es geht bei mir auch gerade darum, mal so ein richtiges Gegengewicht gegen Lou aufzubauen. Nicht, dass ich das alles so positiv gerade sehe, aber ganz so rabenschwarz gestimmt bin ich nach dem Spiel am Wochenende
nicht. Sehe ich das nämlich auch nicht. Dafür habe ich auch in dieser Therapiesitzung, die heutige Folge wieder ist, auch in der Besprechung dieser zweiten Halbzeit eben auch diese mich daran erinnert, dass es sich auch zeitweise gut angefühlt hat, dieses Spiel zu gucken. Auch wenn okay. Aber wir können ja
auf jeden Fall auch zu. Also ich würde ja auch auf gar keinen Fall sagen, dass wir da gegen Bochum keine Chance haben zu gewinnen. So überhaupt nicht. Aber die Möglichkeiten, dass es unentschieden ausgeht, ist auf jeden Fall relativ groß.
Dann lass uns
jetzt spitze ich die Ohren.
Auf Bochum schauen, genau. Der Übergang ist ja quasi gelegt.
Genau. Das ist natürlich wie vor allen Dingen ein rein statistischer Wert, der das wahrscheinlich macht. Also wir können uns natürlich jetzt auch gerne noch mal ganz kurz an das Hinspiel zurück besinnen. Damals das Endspiel für Daniel Thun. Fortuna gewinnt es durch ein frühes Tor von Oberdorf mit 1:0. Auch Bochum hat zu dem Zeitpunkt gerade den Trainer gewechselt schon. Hat damals, glaube ich, einen Interimstrainer, also da war Uwe Rösler noch nicht an der Bande. Aber Fortuna wird dann eben auch den Trainer kurz darauf wechseln, von daher jetzt mit zwei neuen Trainern das Rückspiel. Seitdem hat Fortuna so mittelmäßig die Kurve bekommen, würde ich sagen. Bochum unter Rösler aber hingegen schon. Also vor allen Dingen direkt am Anfang haben die sehr viel Erfolg gehabt. Bochum stand ja damals hinter Fortuna und hat sich dann sehr, sehr schnell eben befreit und ist so ins Mittelfeld, wie auch immer man das irgendwie in dieser Saison halt bewerten will. Aber wenn irgendjemand im Mittelfeld gestanden hat, dann über die letzten Wochen vermutlich noch Bochum. Und ja, aber jetzt ist da halt zuletzt so ein bisschen, ja, was nicht der Wurm drin, aber man ist auf jeden Fall nicht mehr so erfolgreich, gewinnt nicht mehr so viele Spiele und wie man das jetzt bewerten will, das hat halt ganz viel damit zu tun, glaube ich, ob man halt sagen möchte, dass in Bochum das Glas halb voll oder halb leer ist, weil man einfach sehr, sehr häufig unentschieden spielt. In den letzten 8 Spielen hat man einmal gewonnen und eben 7-mal remisiert und ja, kommt deswegen halt nicht so richtig vom Fleck, aber punktet halt eben regelmäßig. Und ich glaube, in Bochum macht sich niemand wirklich Sorgen, dass man da nochmal mit dem Abstieg wirklich was zu tun haben wird. Ja, wie hat es Rösler geschafft, Bochum so zu stabilisieren? Ja, eigentlich mit sehr, sehr viel von dem, was wir halt ja von Rösler aus seiner Düsseldorfer Zeit eben eigentlich auch noch kennen. Ja, mit dem Ball ja, jetzt nicht unglaublich aufregendes, aber solides 4-2-3-1, 4-4-2 gegen den Ball, vor allen Dingen mit dem Fokus, dass man das Zentrum schließt, die Flügel so ein bisschen offen lässt. Also es geht wirklich darum, dass man da sehr, sehr kompakt steht, enge Abstände in diesem 4-4-2, was dann eben bedeutet, wenn man Bochum schlagen will, dann geht es am besten eben über die Flügel. Das ist ja auch was, was die Fortuna jetzt in den letzten Wochen immer, ja, zumindest etwas besser hinbekommen hat, irgendwie auch mal an die Grundlinien zu kommen. Natürlich trotzdem weiterhin das Riesenproblem, dass man halt eben keine offensiven Flügelspieler hat, vor allem keine, die Gefahr ausstrahlen. Ja, das ist dann jetzt irgendwie ein Plus, dass Fortuna trotz dieser großen Ungefährlichkeit halt Platz 1 in der Liga bei Flanken ist. Ja, weiß man nicht so richtig. Ja, aber man kann eben festhalten, es ist insgesamt aber ein eigentlich relativ biederer Konterfußball, ein Umschaltfußball, den Bochum eben spielt. Also man steht auf dem vorletzten Platz beim Ballbesitz in der Liga, aber steht halt eben in diesem kompakten Block und kann dann immer wieder gut umschalten und das hat dann eben eine relativ hohe Erfolgswahrscheinlichkeit meistens. Wenn man dann den Ball gewinnt, ja, gibt es eben eigentlich zwei typische Optionen. Entweder man spielt halt eben den Ball in den Raum. Wenn man den Ball in den Raum spielt, geht der Ball auf den Flügel, dann meistens nach links. Das ist so einer der beiden Go-To-Spielzüge, dann eben auf den schnellen Gerrit Holtmann, der halt dann eben auf links in den Raum startet. Oder man spielt halt den Ball in die Mitte, dann geht der Ball auf den Mann, nämlich auf Philipp Hofmann, eben als Targetman, als Zielspieler. An den können wir uns ja auch noch, glaube ich, ganz gut erinnern. Ja, schon ein Spieler, der halt eben eine sehr, sehr gute Körperlichkeit mitbringt und dass er eben auch in der ersten Liga schon bewiesen hat, dass er das eben sehr, sehr gut machen kann, dann da eben die Bälle zu gewinnen und so, dass Bochum dann eben auf den zweiten Ball gehen kann, wenn der Ball nicht sauber gewonnen wird oder halt eben direkt sauber abgelegt wird. Meistens schafft man es dann halt eben auch direkt mit Francis Onyeka, den nächsten Schlüsselspieler, halt in so eine Dynamik zu bringen. Der ist dann halt mit Ball am Fuß eben auch sehr, sehr schnell und sehr, sehr gefährlich bei diesen Umschaltsituationen. Ja, dann glaube ich, macht es schon Sinn, irgendwie sich jetzt nochmal einige Spieler näher anzugucken. Natürlich kann man jetzt einmal kurz Cello nennen. Der ja im Winter nach Bochum gewechselt ist, das hat er jetzt mittlerweile 2 Kurzeinsätze über insgesamt 36 Minuten, aber ist da halt eben so eine Art Kaderspieler. Dann noch ja, ein wirklich überraschender Spieler, finde ich, der bei Bochum wirklich Leistungsträger ist diese Saison. Der Tim, ich glaube, du hast eben gesagt, Carsten Meyer ist auf jeden Fall der beste Torwart der zweiten Liga. Ich glaube, einer derjenigen, der ihm diesen Titel streitig machen könnte, ist Timo Horn, der die meisten Schüsse in der Liga gehalten hat und wirklich eine blitzsaubere Saison spielt. Und dann finde ich auf jeden Fall auch sehr, sehr auffällig, dass Bochum es halt irgendwie schafft, jetzt ja, seit Rösler da ist, mit einem ziemlich jungen Mittelfeld eben diese ganze Stabilität auszustrahlen. Mit Lenz und Pannewig sind die beiden defensiven Mittelspieler zusammen gerade mal 40 Jahre alt und machen das halt wirklich sehr, sehr souverän. Ja, und in der Offensive habe ich jetzt gerade Philipp Hofmann schon genannt, natürlich als Schlüsselspieler vorne. Hat schon 5-mal getroffen, aber eben auch schon 7 Tore vorbereitet. Also einfach, weil ja, sehr, sehr viel Bälle eben in den Strafraum gehen und er das dann eben per Kopf oder auch mal per Brust irgendwie ablegt, also sich da einfach durchsetzen kann. Das ist sehr, sehr erfolgreich. Und dann gibt es zwei sehr spannende Spieler, die ja, die Bochum eben aus Leverkusen ausgeliehen hat. Zwei Teenager, die aber sehr, sehr unterschiedlich eingeschlagen sind. Francis Onyeka habe ich schon genannt. Der hat einen wirklich einen richtig guten Abschluss, ist auch ziemlich schnell mit Ball am Fuß, hat schon 8 Tore erzielt. Und der eigentlich aber talentiertere, dem man, glaube ich, viel eher den Durchbruch zugetraut hat, ist Farid Alfa-Ruprecht. Und der ist bisher noch gar nicht in Bochum angekommen. Also, glaube ich, auch schon 20 Spiele gemacht, aber noch kein Tor, kein Assist. Und man sieht ihm halt wirklich an, dass er, ja, dass er überhaupt kein Vertrauen in seine Aktionen hat. Aber das ist halt jemand, wenn der mal wirklich ein, zwei gute Aktionen haben sollte, dann könnte der halt noch richtig durchbrechen. Aber das sieht im Augenblick halt eben nicht danach aus. Ja, und dann gibt es halt noch Spieler, die wirklich fraglich sind bei Bochum. Es könnte halt sein, dass man auf beide Außenverteidiger verzichten muss, auf den Linksverteidiger Maximilian Wittek auf jeden Fall. Der sitzt mit seiner fünften Gelben draußen und ja, dann hat man irgendwie mit Leandro Morgalla auf der Rechtsverteidigerposition den Spieler, der am meisten Kilometer macht und bisher auch alle Spiele gespielt hat für Bochum. Der ist angeschlagen. Es kann sein, dass der nicht spielen wird. Genauso wie halt auch Gerrit Holtmann auf der linken Außenposition. Also da, das ist eigentlich auch ein super wichtiger Spieler für die Offensive, gerade mit der Geschwindigkeit. Da ist auch nicht klar, ob der bis zum Wochenende eben fit wird. Ja,
Ja, wie das so bei der Hoffnung ist, dass bestimmte Schlüsselspieler nicht fit werden. Das haben wir ja letzte Woche gesehen, wo du uns noch darauf hingewiesen hattest, dass gewisse Darmstädter Schlüsselspieler nicht fit werden könnten, aber dann leider beide in der Startelf standen. Also darauf sollten wir uns nicht ausruhen. Wir müssen auf unsere eigenen Stärken vertrauen. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, man muss halt einfach mal kaltschnäuzig die Chancen, die man sich erspielt, weil die hat man sich jetzt erspielt, mal nutzen. Fertig. Einfach einmal Effizienz und ja, vielleicht auch mal drei
Du
Tore
hast eben
machen. Drei
gesagt, worauf
Tore
man nicht
machen.
vertrauen
Mann.
sollte. Jetzt sage ich das. Das ist quasi so ein, wir geben uns die Klinke in die Hand. Also darauf vertraue ich aber auch nicht, muss ich ehrlicherweise sagen, dass die Fortuna effizient ist. Sondern es ist halt einfach dieses Elend des Abstiegskampfes. Oh, du musst diese Punkte irgendwie holen. Und auf dem aufbauen, was man gegen Darmstadt gut gemacht hat. Dieses Mittelfeld, auf das setze ich jetzt. Und halt hoffen, dass es halt hinten hält. Wir können ja darüber reden, wer am ehesten für
Ja.
Dalant de Weisser kommt. Suso ist schon gefallen.
So, ja.
Halte ich, glaube ich, auch. Haier ist natürlich eine Möglichkeit. Da wird es dann aber noch
Es gibt die
schwierig.
Möglichkeit, mit einer Viererkette zu spielen.
Hey, das glaube ich nicht.
Glaube ich auch nicht.
Das glaube ich nicht, weil das halt für Eguli, also der übrigens wieder ein super Spiel gemacht hat, also wir loben ihn zu wenig. Das ist dann schon schwierig, ne? Das würde halt dann, das hat halt schon sehr viel, sehr, sehr viel Verantwortung für Eguli, der keine Unterstützung dann hat in der Zentrale. Und eh schon viel rausholen muss. Das finde ich ein bisschen krass. So.
Nee, rechne ich auch nicht mit. Also Sima Susu wird es werden. Alles andere wäre eine große Überraschung für mich.
Ja. Und auch, ja. Und das
Aber
finde ich, da sehe
natürlich
ich
die
eigentlich.
Besetzung der Bank, die ist dann dürftig.
Genau. Aber dem sehe ich eigentlich auch nicht. Du hast es ja, Tim, auch jetzt in der Besprechung des Darmstadt-Spiels gesagt, der fehlt nicht zwingend eine Reihe vorher, würde ich denken. Und deshalb ist es auch okay, ihn hinten einzubringen. Und dann ist es halt auch gut, einen Linksfuß auf der Position zu haben, der halt einen Pass spielen kann. Und vielleicht mal so einen langen Vertikalpass raus auf die rechte Seite, offensive Art. Wenn Asusi da einsetzen, der nach vorne schiebt oder sowas, ich Das erhoffe ich mir eigentlich.
Es wäre gewesen, wenn wir in der 70. Minute Simasuso hätten einwechseln können. So, man braucht halt auch einfach Spieler mit Sparte Startelf Potenzial, die man halt einwechseln kann.
Ja, klar. Ja, sicher. Das, also daher, das stimmt natürlich.
Aber ja, ich bin.
Ja, aber du brauchst. Ja. Also, ne, besser den Spieler mit Startelf-Potenzial in der Startelf zu haben, wenn du sonst niemanden hast, als halt nur um den zu haben. Also, vor allem, es geht ja nicht darum, halt irgendwie einen Offensivspieler zu überlegen, dass der dir was anderes gibt, dann halt mit Tempo und keine Ahnung was in der Spielsituation. Bei Suso ist halt einfach, der muss halt hinten den Laden dicht halten und das ist schon ein bisschen was anderes als bei einem Offensivspieler, würde ich denken. Aber gut.
Ja, also andere Möglichkeiten fallen mir da auch jetzt wirklich nicht ein. Also da braucht man schon viel Fantasie. Ja. Also Haya sehe ich da gar nicht. Gut, wir werden es auf jeden Fall beobachten. Am Freitag geht es schon wieder weiter. Ein Glück vielleicht. Und dann hoffentlich mit einem positiven Ausgang. Und so, dass wir nächste Woche was etwas positiver gestimmt über die Fortuna reden können.
So sieht's aus. Dann macht's gut, schöne Woche euch allen und die Punkte kommen.
Die Punkte kommen. Ciao, ciao.
Ciao.